Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, schwierige Zeiten liegen hinter uns, düstere vielleicht vor uns. In diesen Zeiten geht es Menschen oft schlechter. Wie kann man ein wenig hoffen, damit man durch diesen Tunnel kommt?
Na, unser Gehirn und unser Überlebenswille, der von der Natur als DNA in unserem Gehirn auch abgelagert ist, ist der Auftrag, weiterzuleben. Und man lebt am besten weiter, indem es einem gut geht und nicht indem man das Gefühl hat, es geht einem schlecht und die Welt ist eine Katastrophe und man rutscht so langsam zwischen Traurigkeit, Verzweiflung in Depression, sondern indem man eben Hoffnung hat. Das Hoffnungslose an der Hoffnung ist nur, dass man zwar Hoffnung haben kann, aber solange man in der Hoffnung verharrt, die Hoffnung nie zu einem Ergebnis führt. Das heißt, die Hoffnung macht nur dann Sinn, wenn man sich auf den Weg macht und das, was man als Hoffnung fühlt, das ist vielleicht die Energie, die wir brauchen, um uns auf den Weg zu machen, um aus einer Hoffnung eine Realität werden zu lassen. Viele Menschen hoffen ihr ganzes Leben auf irgendetwas und verschieben es, bis dann die letzte Hoffnungslosigkeit, nämlich der Tod, eingetreten ist. Das ist schade, das ist auch traurig für die Menschen. Aber die Idee der Hoffnung hat diese Gefahr. Das ist so etwas, wo man miteinander redet und man sagt, ich hoffe, es wird in unserem Land besser werden. Ich hoffe, die Nazis werden weniger werden. Ich hoffe, dass der Krieg im Nahen Osten aufhört. Ich hoffe, dass mein Partner mich nicht betrügt. Ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren mehr Geld verdiene. So weit, so gut. Alles ist wunderbar, aber um diese Ziele zu erreichen, muss man dann doch tatsächlich aufstehen und die Hoffnung vergessen und aus der Hoffnung Handlung generieren. Dann wird aus einer Hoffnung vielleicht irgendwann Realität.
Jetzt gibt es aber Menschen, die haben gar nicht die Kraft und die Möglichkeit, sich von diesem eigenen Schopf rauszuziehen, aus diesem Dunkel, und scheitern ein wenig in diesen Zeiten. Da ist die Gesellschaft auch mitgefragt und die Empathie und das Analysieren, wem geht es gut, wem geht es schlecht. Vielen geht es aber so schlecht, dass sie nicht alleine vorwärts kommen.
Das ist richtig und deswegen reden wir ja nicht nur, wie Sie eben angesprochen haben, von der Empathie, denn da sind wir wieder bei der Hoffnung, dass Menschen hoffen, aber auch politische Systeme so aufgebaut werden, dass aus einer Hoffnung Realität entsteht. Deswegen haben wir einen Sozialstaat, deswegen versuchen wir, wieder den Antrieb zu stärken. Wir versuchen auch Menschen, die in einer erbärmlichen Situation leben, eine menschenwürdige wieder zu geben. Aber auch da sind wieder viele Menschen enttäuscht und manchmal gar nicht zu Unrecht. Die Bürokratie ist furchtbar. Das, was man dann bekommt, reicht eigentlich nicht wirklich aus. Aber wir reden ja auch von der psychischen Hoffnungslosigkeit. Also was macht man eigentlich, wenn man schon länger krank war und jetzt geht es einem etwas besser, man will wieder in den Arbeitsprozess und man merkt, man wird nicht mehr gebraucht. Und dann hat man doch die Hoffnung, noch eine Bewerbung zu schreiben und noch eine Bewerbung zu schreiben und das alles scheitert. Also wir müssen auch uns auseinandersetzen mit Menschen, deren Hoffnung, wenn überhaupt, schon die größte Anstrengung ist, aber diese Hoffnung kaum Chancen hat, je reell zu werden. Das ist ein Problem, wo Menschen, denen es sehr gut geht, auch den Abstand zu denen es sehr schlecht geht, obwohl sie sich bemühen, vergrößert und nicht selten dann Menschen, denen es sehr gut geht, diesen Menschen vorwerfen, sie könnten doch nur, wenn sie wollten. Da würde ich ein bisschen Demut empfehlen, weil es gibt dann doch Lebenssituationen, da kannst du wollen und hoffen, wie du willst, du kommst nicht voran. Ich sage es nochmal, da müsste in einer Demokratie, die der Würde des Menschen verantwortet ist, Lösungen geben, dass selbst diese Menschen in Würde ihr Leben leben können.
Oft ist es ja so, dass die Menschen, die nicht in Demokratien leben, viel besser mit schwierigen Zeiten umgehen können als umgekehrt. Das ist ein Dilemma, das ist letztlich auch so etwas wie, die Demokratie ist eine Schönwettersituation.
Naja, man kann das auch anders übersetzen. In einer Demokratie, jedenfalls die Mehrzahl der Menschen, arbeiten sich daran ab, zu leben, gut zu leben, besser zu leben, anders zu leben. Währenddessen man in Diktaturen, in autokratischen Staaten nicht nur lebt, sondern überleben muss. Und dieses Überleben ist in der Tat ein ewiger Kampf und ein unendlicher Kampf in solchen Systemen, entweder auch was die materialistische Seite angeht, aber auch die Frage, was kannst du sagen, was kannst du nicht sagen, wie viel Freiheit kannst du dir überhaupt noch leisten, und mit dem Element der realen Angst, dass der Staat sanktioniert, ohne dass irgendjemand kontrolliert, was der Staat macht, auch leben zu müssen. Also es ist eine Unterdrückung von Seiten des Staates, das zum Implodieren der menschlichen Seele führt. Weil wenn die Seele nicht implodiert, also immer mehr lernt, halte dich zurück, geh runter, deine Bedürfnisse musst du mit sehr viel Tricks überhaupt anwenden, damit sie leben können. Also es ist eine Mischung eigentlich aus der Hoffnungslosigkeit, das Beste zu machen, und nicht aus der Hoffnung, das Beste zu machen. Das ist ein Leben im Überleben, und das kennen wir so nicht. Und deswegen sind überhaupt Menschen, die zu uns kommen, ob auch Flüchtlinge, die aus Ländern gekommen sind, wo Essen und Trinken eigentlich schon ein Überlebensthema ist, aber wo Gewalt auch alltäglich ist, eigentlich uns überleben, wenn es darum geht, dass es ums Überleben geht. Und das spüren wir, glaube ich, auch. Und auch das könnte so ein Stück unserer Abwehr sein. Eigentlich spüren wir, dass diese Menschen stärker sind. Wenn sie so kommen und wir sehen Bilder ihrer Flucht, wir sehen Menschen, die durch die Wüste gegangen sind, wir sehen Menschen, die teilweise während ihrer Flucht versklavt wurden, vergewaltigt wurden, wir sehen Menschen, die ihr Leben riskieren und vom Anfang, spätestens aber, wenn sie am Mittelmeer dann in ein Boot steigen und ankommen, dann sehen wir eigentlich Menschen, die, was die Existenzgarantie angeht, des Überlebens, uns deutlich im Vorteil sind. Und das macht auch ein Gefühl, und das ist sehr spannend, finde ich, dass diese Menschen uns überlegen sind, macht ein Gefühl von Minderwertigkeit. Wenn das auch nie so ausgedrückt wird und selten bei dem Thema Flucht diskutiert wird, glaube ich, dass das auch eines dieser Dinge ist. Und dann sitzen wir da, die wir für alles Dienstleister haben, die wir ökonomisch mit unserer Kreditkarte mehr, mal weniger uns leisten können, aber wo wir das Wasser sauber immer in unseren Wohnungen haben, wo wir eine Wohnung übrigens haben, wo wir dann rausgehen, die Infrastruktur ist mal besser oder schlechter, aber permanent betütelt werden, bedient werden, und das ist ein großer Unterschied, ja.
Jetzt hatten wir dieses Weltexperiment Pandemie. Das ist ja eines der demokratischsten Experimente gewesen. Auf einmal waren von einem Tag auf den anderen alle gleich. Braucht es solche Dinge, damit die Menschheit wieder sich beruhigt? Wir haben aus Studien gesehen, dass zum Beispiel Beziehungen besser wurden, dass die Menschen wieder zusammengefunden haben. Es gab viele Downsides. Braucht es also diese Tunnelzeiten?
Also ich hoffe, dass Menschen nicht nur dadurch lernen, dass es ihnen schlecht geht, weil sie sterben können aufgrund eines Virus oder eines Krieges, aber an der Idee ist philosophisch schon etwas dran. Es geht ja letztendlich darum, und ich kann das nur an meiner eigenen Person messen, also ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie, ich komme aus einer Familie, in der wenig Geld da war, dann mir mal für ein bisschen Geld was leisten konnte, was das für mich für ein Glücksgefühl hervorrief. Und dann saß ich aber mit anderen, bei denen das Alltag war, auch Jugendlichen, die das nicht würdigen konnten. Ich glaube, man muss dieses Gefühl, das ist etwas Besonderes, was ich gerade lebe. Ich muss das schätzen lernen. Man muss dieses Gefühl eigentlich haben. Und wenn man das Gefühl nie hatte oder es verlernt, dann hat man wieder ein ganz großes Problem. Und in der Tat, was Sie ja ansprechen, ist, wir wissen, dass wir eigentlich nur miteinander überleben werden. Wir leben aber in einer Zeit, in der wir auseinanderleben, ob das die digitale Welt ist, ob das diese Städte sind, in der wir mit unseren Wohnungstüren uns abschließen. Wir kennen unsere Nachbarn nicht einmal. Wir haben auch keine Familien mehr, wo wir üben, dass wir eben da sein müssen für Onkel und Tanten, die alt sind, die sterben, oder die Großeltern. Physisch sind wir sehr oft als Kinder hunderte Kilometer von unseren Eltern entfernt. Das heißt, der Alltag dessen, was Sie gerade als den positiven Punkt in der Pandemie gesehen haben, der ist uns in modernen Großstädten beispielsweise fremd, anders als auf dem Land. Aber auch auf dem Land ist die wichtigste Erfahrung, nämlich die mehrgenerationelle Erfahrung. Wir sind aufeinander angewiesen, alle, auch die Kinder, auf die Älteren, aber auch auf die Kinder. Diese Erfahrung ist in der modernen, jedenfalls in den westlichen Demokratien, eher gering. Und weil sie gering ist, sind wir auch völlig unfähig, das auf Fremde zu übertragen, weil wir es ja nicht mal beinahe Verwandten haben. Ich erlebe jetzt wieder, wie die Hoffnung, dass man nicht einsam wird im Alter, durch mehrere Ideen kompensiert oder gelöst werden soll. Mehrgenerationenhäuser beispielsweise oder dass Menschen doch sehr früh anfangen, sich die Frage zu stellen, was ist, wenn ich alt werde und dafür Vorsorge treffe. Das gilt auch für alle anderen Fragen. Diese Hoffnung, dass ich in Menschenwürde lebe und sterbe, diese Hoffnung ist selbst bei den Wohlstandsgesellschaften immer da. Ob die Hoffnung erfüllt wird oder nicht, ist eine andere Frage.
Ist das letztlich eine Art Existenzialismus?
Nein, der Existenzialismus ist eine Idee, dass man ununterbrochen die Verantwortung im Leben hat und Verantwortung bedeutet, nicht in Hoffnung zu verharren, sondern Entscheidungen zu treffen. Und das ist beim Existenzialismus die Voraussetzung dessen, was der Mensch ist, die Menschwerdung ist. Dafür trägt er auch alleinige Verantwortung. Also Entscheidungen zu treffen ist im Existenzialismus unentbehrlich. Und das ist ein bisschen ein Gegengedanke zur Hoffnung. Weil ich habe es am Anfang gesagt, die Hoffnung hat so etwas, lass uns Kaffee trinken, vielleicht noch einen Kuchen dazu nehmen, lass uns hoffen. Also wir hoffen. Wir hoffen, dass Putin aufhört, wir hoffen, dass Trump nicht gewählt wird, wir hoffen, dass die Schweiz überlebt diesmal, auch wenn es ein Krieg ist, wie schon immer. Wir hoffen also dauernd. Der Existenzialismus verlangt, dass die Hoffnung wahrscheinlich gar nicht da ist, sondern dass wir in Verantwortung, und zwar in Selbstverantwortung, eine Situation analysieren und dann versuchen, eine Entscheidung zu treffen, die the best for the people and for myself ist. Also Hoffnung hat da wenig Raum und vor allen Dingen keine Zeit.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.